Hey und herzlich willkommen bei Leben tut gut. Das ist dein Podcast über die Dinge im Leben, die uns gut tun, aber auch über die kleinen Schmerzen, die diese Dinge begleiten und die uns häufig ehrlicherweise auch wieder zurück auf den Boden holen. Ich bin Falk und ich bin kein weiser alter Mann, ich bin kein Life-Coach und erst recht nicht dein Therapeut. Aber ich bin, wenn du magst, dein Kumpel, der sich im Hoodie zu dir setzt und mit dir gemeinsam in den Spiegel und über den Tellerrand schaut. Und auf diesen gemeinsamen Weg freue ich mich. Herzlich willkommen und viel Spaß in der heutigen Sendung. Nachdem ich jetzt, und das Problem ist bekannt, 12-mal angefangen habe und nach meiner kreativen Pause irgendwie nicht so richtig reinkomme, habe ich mir meine Verlegenheitstasse geschnappt und mir einen Verlegenheitskaffee gemacht, in dem ich jetzt rumrühren kann, während ich dir das erzählen kann, um so in die Sendung zu kommen. Das funktioniert immer wieder richtig cool. Herzlich willkommen zurück bei Leben tut gut. Wir hatten ja dann doch eine relativ lange Pause drin und jetzt ist Leben tut gut ein Podcast im Podcast. Ganz aufgeben wollte ich es dann doch nicht und deswegen findet Leben tut gut jetzt innerhalb von Fotografie tut gut statt. Allerdings deutlich seltener, deutlich unregelmäßiger und immer nur dann, wenn mich so ein Impuls wirklich packt und wahrscheinlich auch nach einer gewissen Zeit des drauf rumkauens hier ans Mikrofon zieht und wahrscheinlich auch überwiegend, so wie du mich jetzt hier hörst, mit dem Mikrofon auf dem Sofa im Schneidersitz mit meinem Verlegenheitskaffee, habe ich ihn gerade genannt, ne? Mit meinem Kaffee in der Hand und nicht unbedingt in der Studioatmosphäre drüben im Headquarter von Fotografie tut gut. Vielleicht gehe ich auch mit dir spazieren, wir werden es sehen, aber eher wird es dieses kleine mobile Mikrofon sein, weil ich absolut auf einen Wohlfühlfaktor zielen möchte, wenn ich das hier aufnehme, sowohl für mich, während ich aufnehme, als auch für dich, während du dir das anhörst. Somit würde ich mich freuen, wenn du es dir auch ein bisschen bequemer machst und wir so die nächsten Minuten miteinander ein bisschen genießen können. Ausnahmsweise möchte ich mal mit dem Sendungstitel einsteigen, der sonst häufig erst während der Sendung irgendwie entsteht, aus den Gedanken heraus. Aber heute möchte ich dir zu Anfang schon den Titel hinlegen und der Titel ist: Was bleibt, wenn keiner fragt? Das ist irgendwie eine deftige Frage, finde ich. Die hat es auch irgendwie in sich und man muss kurz überlegen, so Moment, was ist gemeint? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommen direkt verschiedene Facetten und Perspektiven und ich habe direkt so ein paar Richtungen, aus denen ich dahin denken kann oder von da wegdenken kann. Was bleibt, wenn keiner fragt? Entstanden ist der in den letzten Wochen, begonnen mit einer leichten Empörung, ist das falsche Wort. Enttäuschung vielleicht, aber auch da ist ein bisschen zu viel Wertung drin. Dann gab es eine Selbstreflexion, die auch ein bisschen wehgetan hat und seitdem kaue ich da so ein bisschen drauf rum und deswegen möchte ich mit dir heute über eigentlich so zwei Themenfelder sprechen. Einmal über die achtsame Kommunikation mit dem Fokus nicht nur aufs Sprechen, sondern vor allen Dingen aufs Zuhören und aufs Interessieren. Und ich möchte dir ein bisschen was sagen zum Thema Geburtstag, Wertschätzung und solche Dinge. Fangen wir mal mit dem Zuhören an und mit dem sich Interessieren. Ich hatte in den letzten Monaten einige Gespräche mit Menschen, die ich wirklich über alle Maßen schätze. Komma, aber es gab ein paar Mal den Moment, in dem ich oder wir, manchmal meine Frau, manchmal Freunde, uns nach einer intensiven Begegnung gefragt haben, ja, das war schön, ja, das war intensiv, aber hast du eine Frage gestellt bekommen? Das hat sich gehäuft. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich eine Ahnung. Es hat sich gehäuft, dass nach intensiven Treffen, was auch immer intensiv heißt, ja, danach hat sich es einfach intensiv angefühlt. Das kann ja aber aus allen möglichen Gründen intensiv sein, wenn man sich so getroffen hat und viel kommuniziert hat. Es hat sich angehäuft, dass mir nachher so ein bisschen der Beigeschmack kam von, also ich habe keine Frage gehört. Und wenn ich dann entweder gezielte Treffen oder Begegnungen im Job oder auch zu Hause mit engen Freunden, mit Menschen, die noch nicht so lange in meinem Leben sind, die ich aber sehr schätze. Es gab immer wieder diesen Moment, wo ich dachte, ja, aber frag mich doch mal was. Und Parallele kam immer mal so im Gespräch raus. Eigentlich weißt du gar nicht mehr oder noch gar nicht, was ich so genau treibe. Aber ich weiß, was du treibst. Und das entweder, weil ich ganz viel gefragt habe oder weil du mir es die ganze Zeit erzählst. Und weil das so viel war und weil ich auch, ja doch, ich war anfangs, ich habe das Wort gerade ein bisschen zurücknehmen wollen, aber so ein bisschen empört oder verwundert, traurig, enttäuscht, irgendwie sowas. Da will ich nicht hin. Ich möchte nicht hier eine Podcast-Sendung machen, falls du das jetzt schon fühlst, in der ich mich einfach die ganze Zeit darüber beschwere, etwas herabwerte und mich dann wirklich empöre. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel wird ein bisschen klarer mit dem nächsten Schritt, weil nachdem ich da einige Male drüber nachgedacht habe, kam mir der Gedanke, und was mit dir? Also mit mir? Und ich habe mich daran erinnert, dass ich nach einigen Treffen, nicht unbedingt mit diesen Leuten, weil das, was ich gerade berichtet habe, war ja eine Situation, in der ich auch nicht unbedingt viel zu Wort kam und auch gar nicht abgefragt wurde, aber umgekehrt fiel mir irgendwann in diesem ganzen Denkprozess und Fühlprozess irgendwie auf, also in der letzten Zeit gab es dann doch einige Treffen mit Menschen, Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen, wo ich danach so ein bisschen bitteren Beigeschmack hatte, wenn ich in den Spiegel geschaut habe im übertragenen Sinne, weil ich ein paar Mal dachte, jetzt hast du aber viel erzählt. Und dann kam der nächste Punkt, über den ich viel nachgedacht habe, weil ich beschwere mich innerlich, jetzt gerade auch äußerlich, aber bis dahin innerlich, darüber, dass Menschen nicht fragen, sich nicht interessieren, teilweise gar nichts wissen oder ganz wenig wissen, aber ganz viel wollen irgendwie. Und dann fiel mir auf, wie oft ich immer mal wieder das Gefühl hatte, jetzt hast du aber, und das gab es auch im Podcast. Wenn du eine intensive Zuhörerin oder ein intensiver Zuhörer bist, dann weißt du, dass so ein Lars, der arme Kerl, der von sich aus gar nicht so offensiv spricht, häufig kaum dagegen ankommt, wenn ich ganz viel zu erzählen habe. Und ich glaube, da liegt auch der Hase im Pfeffer, weil nach diesem ersten, da muss ich wohl mal mich selber anschauen, habe ich natürlich drüber nachgedacht, was passiert denn da? Interessiere ich mich nicht für Menschen? Und das war eine große Angst im ersten Impuls und da habe ich mich inzwischen gut gefangen und beruhigt, weil selbstverständlich interessiere ich mich unfassbar für Menschen. Ich bin so neugierig auf Menschen, auf deren Leben, insbesondere wenn ich sie mag und das ist dann nicht wichtig, ob ich sie gerade kennengelernt habe oder seit 10 Jahren in meinem Leben habe. Natürlich interessiere ich mich und das Problem oder die Situation ist, und das wollte ich hier unter anderem mitbringen, dass wenn ich mir super viele Gedanken mache, wenn ich mit jemandem Kontakt habe und die Themen kenne, dann führt das nicht selten dazu, und das ist meine Aufschlüsselung der letzten Wochen und Monate, dass ich diese ganzen Gedanken loswerden möchte. Diese ganzen Ideen sprudeln dann aus mir raus und manchmal ist die Zeit rum und ich habe meine Fragen nicht gestellt. Und manchmal ist die Zeit rum, vielleicht habe ich auch meine Fragen gestellt, aber es war nicht genug Zeit, um in Ruhe zu antworten. Beziehungsweise wichtiger noch, um in Ruhe zuzuhören. Und weil das sich so ein bisschen eingeschlichen hat und ich für mich noch ein bisschen schauen muss, woran liegt es jetzt, und weil es auch gar nicht bei jeder Person so ist, habe ich gedacht, ich mache eine Sendung drüber. Weil eigentlich ist Kommunikation eine meiner größten Stärken. Wenn die Kommunikation und die Emotionen aber auf bestimmte Art und Weisen aufeinandertreffen, dann kann das schon mal hängen bleiben. So, dann kann es an irgendeiner Stelle schon mal einen Widerhaken geben und der kann vielleicht sogar mal wehtun. Und an der Stelle kleines Zitat von meiner Vorgesetzten. Liebe Grüße, wenn du zuhörst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das manchmal so ist. Ey Falk, deine größte Stärke ist das Reden. Und ey Falk, deine größte Schwäche ist das Reden. Und das war in einem Feedbackgespräch, in dem ich in der ersten Sekunde ganz schön durchatmen musste und dachte, wow, kein Gegenimpuls, ne? In dem Fall nehme ich das sofort an und habe seitdem schon sanft ein bisschen dran herumgezogen und drüber nachgedacht und in den letzten Tagen und Wochen ist es intensiver geworden. Und nun versuche ich, eine Sendung für Leben tut gut aufzunehmen, in der ich das reflektiert habe, zu einem Teil weiter reflektiere. Ein Buch, was noch zu lesen gilt, habe ich auch vor mir. Und die Erfahrungen der letzten Jahre und die Dinge, die ich so in der Kommunikation für mich gelebt und geliebt habe, die habe ich mal alle mitgemacht. Wir machen quasi heute sowas wie eine Gruppentherapie. Ich bin auch mitten im Prozess, habe aber natürlich so ein paar Punkte, weil es dann jetzt für mich ja kein neues Thema ist. Ich bin nur an einer Stelle gestolpert, mit der ich nicht gerechnet habe. Und so freue ich mich tatsächlich darauf, mitten im Prozess jetzt hier mal mit dir ins Thema zu gehen. Achtsam sprechen, achtsam zuhören und weiter hinten kommen wir nochmal irgendwie auf den Geburtstag und die kleinen Freuden, die damit zu tun haben oder auch nicht. Aber im Zettelchen hier steht für diesen Punkt jetzt gerade die stille Sehnsucht nach Kontakt. Das ist mein Wording, was mir in dem Moment so kam. Was dahinter steht, ist die Frage, was ist echtes Zuhören und was macht es kostbar? Wenn du wirklich viele Themen hast, die du die ganze Zeit mit dir besprichst, dann besprichst du die ja quasi auch im Senden. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, was soll ich hier machen und dies und das und jenes, dann ist das ja ein mehr oder weniger aktiver Prozess, in dem du dich idealerweise mit dir selbst unterhältst, indem du die Gefühle danach wahrnimmst. Also wenn du so ein Gedankenkarussell laufen hast oder wenn du über irgendein Thema nachdenkst, idealerweise spürst du auch ein bisschen, wie geht's mir damit und so. Aber am Ende ist es ja ein Monolog. Und wenn dir jemand gegenüber sitzt, der dir zuhört und du hast das Gefühl, der ist voll im Thema oder zumindest sehr bei dir, dann fühlt sich das unglaublich gut an, weil du nicht mehr alleine bist mit diesem Thema. Wenn dich jemand dann noch Dinge fragt, die dir zeigen, okay, da interessiert sich jemand wirklich für mich, dann verfestigt sich die Beziehung, dann bekommt ihr eine Zuneigung füreinander, dann nehmt ihr wahr, wie der andere sich fühlt und ihr sitzt nicht mehr beieinander als zwei Individuen, wo der eine dem anderen und die andere dem einen und hin und her Dinge erzählen, um zu senden, was bei einem gerade los ist. Das ist ja eine sehr häufige Art der Kommunikation. Eine ganz häufige Sache ist auch, und davon kann ich mich auch nicht ganz frei machen, wir sitzen irgendwie zusammen mit Freunden, mit Verwandten, auf der Arbeit, wie auch immer, und du kommst in den Raum und sagst, mein Gott, beim Einparken, ich bin gerade wirklich an dem Pöller hängen geblieben. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Man kann sich interessieren, man kann fragen, was auch immer. Ja, wie geht's dir, wie groß ist die Schramme, so. Oder man kann sagen, das ist mir letzte Woche auch passiert. Da war auch so ein Pöller und dann fängt man an zu erzählen von sich. Und das passiert schnell, insbesondere wenn man diesen inneren Monolog häufig führt und nicht häufig Menschen trifft, denen man das erzählen kann. Wenn man relativ einsam ist, entweder ganz aktiv einsam, sichtbar einsam oder halt, weil die Gesprächspartner immer so mit einem interagieren. Also wenn man nicht viele Menschen um sich herum hat, die gut zuhören, verlernt man das selber auch. Weil man will ja auch seine Sachen loswerden. Man möchte aus diesem innerlichen Monolog rauskommen. Und das ist etwas, was mich sehr tröstet, weil jede und jeder, die jetzt am anderen Ende dieses Podcasts sitzt und vielleicht sich ertappt fühlt, hat gleichzeitig die Nachricht, ich kann was dran ändern. Das Zuhören tut unglaublich gut, wenn man mal damit angefangen hat. Und das Zuhören ist eine aktive Hilfe eines Menschen. Und weil es meiner Meinung nach relativ wenig bringt, einfach aus Höflichkeit oder aus Taktik zuzuhören, sollte man hier an der Stelle, und nur so kann ich das zum Beispiel, das Interesse suchen. Also was und warum interessiert mich von dem, was mein Gegenüber gerade erzählt? Und zu versuchen, darüber mit diesem Thema so weit zu connecten, dass es einen Menschen wirklich interessiert. Und wenn nicht, dann ist das eine Frage, ob das die richtige Beziehung ist oder ob wir die richtigen Themen haben oder ob wir die Themen vielleicht irgendwo anders hinlenken sollten. Aber ich glaube, dass aktives Zuhören immer mit aktivem Interesse zu tun hat. Wenn der Mensch natürlich so viel mit sich selber ausmachen muss, dass er selber kaum seine Themen los wird, dann ist es relativ schwierig, aktiv zuzuhören und bewusst zuzuhören. Ich würde es dir trotzdem warm empfehlen, weil ich, seitdem ich mich ertappt gefühlt habe, ich unglaublich genieße, mal zuhören zu können. Und wenn du viel Zeit mit mir verbringst, dann weißt du, Wo ist es? Hier. Dieses Smartphone ist immer mal wieder in meiner Hand. Immer mal wieder tippe ich so kurz drauf und eigentlich ist es super Bullshit. Und gerade im Gespräch, ich glaube, ich reduziere das in den letzten Jahren massiv. Dennoch passiert es immer mal wieder. Und das habe ich, seitdem ich so diese innerliche Ertapptheit, diesen kurzen Schrecken hatte, indem ich gedacht habe, oh, ich bin aber auch nicht gut im Zuhören und auch nicht gut im Fragen stellen. Seitdem lege ich das Telefon weg und gebe mir wirklich Mühe, meinem Gegenüber in die Augen zu schauen, mein Gegenüber wahrzunehmen, mein Gegenüber zu beobachten. Und was ja wirklich ein Geschenk ist für mich, aber das kannst du auch, wenn du sehr, sehr aufmerksam bist, allein durchs Beobachten bekommst du ja schon super viel mit. Körpersprache, Körperspannung, die Art und Weise, wie gesprochen wird, der Augenkontakt. Es gibt ganz viel, was uns schon so viel erzählt, ohne dass wir ein Wort miteinander gesprochen haben oder ohne dass das Gegenüber ein Wort gesagt hat. Und das funktioniert nur mit wirklich, wirklich echtem Interesse. Dann, wo wir ja alle schon über dieses jetzt auch wieder omnipräsente Wort Achtsamkeit gesprochen haben, du musst nicht immer eine Antwort haben. Du musst nicht immer eine Lösung haben. Niemand hat gesagt, ich erzähle dir was, gib mir eine Lösung. Die meisten von uns denken dann, oh Gott, was ist die Lösung? Und wie oft hast du schon die Antwort bekommen? Boah, da weiß ich überhaupt nicht, was ich da jetzt, was ich habe, hier auch keine Lösung zu. Obwohl du vielleicht gar keine Lösung wolltest, sondern ein Gespräch. Und in einem Gespräch können sich auch Lösungen entwickeln, müssen sie aber nicht. Ein Gespräch ist einfach das Ende des Monologs mit sich selbst und das Beisammensein, das Miteinander interagieren. Und ganz häufig kommt das Gespräch gar nicht zustande, weil wir, Achtung, während wir noch was erzählt bekommen, schon innerlich nach der Antwort suchen. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, still zu sein, Anführungsstriche in der Luft, denken wir häufig, während das Gegenüber noch erzählt, an der Lösung herum und kriegen die Hälfte des Dialogs gar nicht mit. Oder die Hälfte des Monologs des Gegenübers und darauf folgt dann kein Dialog, weil wir ja schon direkt in diesem, was können wir denn da mal machen und vielleicht rufe ich mal den Peter an und so. Das führt zu nichts. Und da ist wieder dieses berühmte Wort Achtsamkeit am Start. Versuch dir beizubringen, versuch dich damit zu beschäftigen, wie du lernen kannst, zuzuhören ohne Antwort oder noch schlimmer, Meinung zu formen. Du musst auch nicht immer sagen, das finde ich gut oder schlecht. Das kann mir gut tun, aber gerade das finde ich schlecht ist häufig viel zu früh geäußert, wenn man noch gar nicht zu Ende zugehört hat und das ganze Ding noch gar nicht verstanden hat. Zuhören heißt wirklich erstmal nicht bewerten. Und zum Nichtbewerten gehört nicht zu versuchen, es zu retten und nichts, sondern einfach erstmal zuhören, vielleicht mit dem Fokus auf dem Gefühl des Gegenüber. Vielleicht mit dem Fokus darauf zu verstehen, was da gerade passiert. Nicht um das Ruder an die Hand zu nehmen und zu helfen und übrigens, by the way, damit wieder Gummipunkte zu sammeln. Man ist dann in diesem Moment auf der einen Seite gar nicht so wichtig und auf der anderen Seite der wichtigste Mensch im Leben dieses Gegenüber in diesem Moment. Ich finde, ganz nah dran ist das Thema Schweigen. Warum haben wir Menschen so einen Stress mit dem Schweigen? Ich habe das inzwischen ganz intensiv versucht wegzulegen. Es ist schwierig, weil man nur schwer jemanden findet, der oder die das gut aushalten kann. Aber wenn, finde ich es unfassbar schön. Und wenn ich jetzt so ein bisschen durch die Jahre gehe und mal so über nachdenke, was so war und vielleicht auch was noch kommt, dann kann ich aus allen möglichen Bezügen auf der Arbeit, in der Freundschaft, in der Familie, Kumpels, Zufallsbegegnung, Liebe, Leidenschaft, in all diesen Punkten ist es so schön, einfach mal nicht miteinander reden zu müssen, aber beieinander sein zu dürfen. Was gibt es Schöneres, als im Atem eines anderen Menschen zu hören? Was gibt es Schöneres, als in der Stille gemeinsam irgendwo auf eine schöne Landschaft zu gucken oder an die Decke? Wir müssen nicht immer irgendeinen Fülltext bringen, weil Stille ist nicht Leere, Pause ist nicht Leere, sondern an der Stelle entsteht ganz viel Raum für Tiefe, für ein Gefühl, für die Worte, die gleich folgen und so weiter und so fort. Häufig ist es diese Stille, diese Pause, dieser Raum und diese Tiefe, in der sich Folgefragen oder Verständnisfragen entwickeln, weil natürlich musst du nicht die Lösung bauen und natürlich musst du nicht sofort eine Meinung haben, aber verstehen wäre schon nicht schlecht. Und der Spiegel, der tut nicht nur uns gut, weil wir so auf solche Gedanken kommen, wie ich die gerade erzähle, so auf diese Gedanken von, ja, wo kann ich denn jetzt mal besser werden? Was habe ich denn für einen Anteil und so? Der Spiegel ist auch super cool im Gespräch. Liebe ich total. Nach einer relativ guten Strecke, die ich zugehört habe, nach einer Strecke der Pause gerne auch. Und ich merke, irgendwo hake ich. Irgendwas verstehe ich nicht. Dann ist es total schlau, mal zu spiegeln. Hör mal, ich habe verstanden, dass sich das so und so und so anfühlt für dich. Ist es richtig? Habe ich es falsch verstanden? Das ist eine Sache, die auf der einen Seite Wärme gibt, weil man gegenüber wird verstehen, dass ich mich gerade mit dem Thema beschäftige und aber auch zugehört habe. Und eventuelle Unklarheiten oder wenn du so ein Thema hast, was vielleicht ein bisschen tricky oder knifflig ist oder vielleicht sogar zweideutig oder eindeutig, zweideutig und du hast einfach Sorge, diese sehr intensive Aussage vielleicht doch mit einem Prozentsatz falsch verstanden zu haben und mit der Antwort eine Katastrophe auszulösen. Große Worte, ich lächle gerade, ich glaube, du kannst mir folgen. Es gibt einfach Dinge, wo man eigentlich weiß, worum es geht, aber trotzdem nochmal nachfragen möchte. Nachfragen ist super, spiegeln, Dinge wiederholen. Und beim Wiederholen, beim Sprechen, das merke ich im Podcast ja auch häufig, kommen nochmal neue Gedanken, indem man einfach nochmal kurz mit zwei, drei Sätzen wiederholt, was man gerade wahrgenommen hat. Und wenn dann meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner mir gegenüber sitzt und sagt, ja, aber das ist nicht der Hauptfokus. Somit entlarvt sich relativ schnell der Holzweg, auf dem ich bin und ich kann umkehren oder einfach den Fokus auf den richtigen Punkt legen. Ich-Botschaften habe ich noch auf meinem Zettel stehen. Ich-Botschaften als Teil der gewaltfreien Kommunikation, glaube ich. Ne? Damit kannst du ein bisschen weglenken von Bewertung. Nicht du bist, du hast, da bist du ganz schnell in so einem Vorwurf, sondern ich empfinde das so und so. Mann wird immer mal empfohlen, finde ich irgendwie schwierig. Also Mann, ja, das ist so ein bisschen du und ich, es ist aber auch so ein bisschen Verantwortung abgeben. Also ich finde tatsächlich Mann-Botschaften nicht cool, ich finde Ich-Botschaften super, weil du hast ja die Möglichkeit zu sagen, ey Falk, du bist gerade ganz schön laut oder ich habe das Gefühl, du bist ganz schön aufgeregt gerade, was ist denn das Problem? Das sind zwei völlig unterschiedliche Gefühle, die du damit auslöst, bei der exakt gleichen Frage und der gleichen Wirkung. Und das ist was, was ich auch wirklich, wirklich wichtig finde, gehört allerdings natürlich mehr zum achtsamen Sprechen als zum achtsamen Zuhören. Was aber sehr nah beieinander ist, weil wenn du achtsamer sprichst, erschaffst du mehr Raum, auch zuzuhören oder um Nachfragen zu bekommen, um selber gespiegelt zu werden. Also am Ende fließen diese Dinge ineinander. Zuhören und Sprechen, das sind keine Gegensätze, sondern das ist etwas, was miteinander spielen muss. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, ein bisschen bewusster zu werden. Ich habe, das weißt du vielleicht, relativ viele solche Schreiblehrgänge gemacht. Bei der VHS, bei irgendwelchen Autorenseminaren. Ich habe es total geliebt, mich mit diesem kleinen Lebenstraum zu beschäftigen, mal einen Roman zu schreiben. Das ist gerade ein bisschen eingeschlafen, weil ich so viele große Themen gerade in meinem Leben habe, weil meine Hauptarbeit in der Behindertenhilfe mich super ausfüllt. Gleichzeitig das Podcast-Projekt und Fotografie tut gut, wo wir hier ja quasi gerade in dem liebevollen Beiboot sitzen, bei Leben tut gut, mich total ausfüllt. Das ist gerade richtig schön, was gerade passiert. Das heißt, das Schreiben ist gar nicht so laut gerade. Zumindest das Schreiben eines Buches nicht. Was ich aber mitgenommen habe aus dem Schreiben eines Buches, ist, fasse dich deutlich kürzer, als du es eigentlich gerade möchtest. In einem Roman finden wir relativ wenige Sätze mit 35 Kommata. Wie du weißt, neige ich aber dazu. Und muss dadurch relativ bewusst, ja, wenn ich schreiben möchte, schreiben oder relativ bewusst auch mit dir sprechen, wenn wir jetzt im direkten Kontakt sind. Und es ist so viel schlauer, nicht 15 Kommata einzubauen, sondern zu versuchen, irgendwie auf den Punkt zu kommen. Weil es ist ja hoch selten so, dass unser Gegenüber in 5 Minuten weiter muss. Und wenn es in 5 Minuten weiter muss, dann ist es vielleicht nicht so schlau, das tiefste Thema der Welt auszupacken. Und wenn wir uns verbunden haben, uns gut leiden können, ist es ja in der Regel so oder ist es zumindest arrangierbar, dass wir uns noch häufiger sehen. Wir müssen nicht die ganze Welt an einem Abend besprechen. Und da ist es einfach gut zu versuchen, sich ein bisschen kürzer zu fassen. So. Und darüber fällt mir gerade ein drittes Thema für diese Sendung ein. Was ich dir mit diesem ersten Teil sagen wollte, war, beschäftige dich ein bisschen mehr mit dem achtsamen Sprechen und dem achtsamen Zuhören. Versuche ein bisschen weniger im Handy und im Termin gleich und im Termin gestern und im Bewerten und im Lösen von den Problemen der anderen Menschen zu sein, die dich umgeben, sondern versuch zuzuhören. So zuzuhören, dass du verstehst, worum es geht und erstmal nicht wertest und langsam dir ein Bild machst. Wenn du das schaffst, dann ist die Welt ein Stückchen schöner, dann sind die Kontakte ein Stückchen intensiver. Und ich bin mitten da drin und bin jetzt schon super begeistert von den Inhalten, die man in der Welt so dazu findet. Habe jetzt natürlich ein bisschen das Glück, da schon länger im Game zu sein und mich quasi gerade nur verlaufen zu haben. Aber ich glaube, besonders wenn man da noch nie intensiv drüber nachgedacht hat, ist das ein mega Geschenk, damit mal anzufangen. Sich kurz einzugestehen, dass man vielleicht nicht so gut ist in dem Thema, das tut kurz weh, aber auch nur, weil man das ja eigentlich gar nicht möchte. Und wenn man es dann aber sich eingesteht, dann steht ja die Tür plötzlich offen, da besser zu werden. Und da meine ich nicht irgendwie bescheuertes, völlig übertriebenes Selbstoptimieren, sondern das ist was richtig Gutes. Und das ist was, was uns auch Kontakte schenkt, was aber bewusst auf dem Radar gehalten werden muss. Wenn ich mit Menschen, wie formuliere ich das, aus dem öffentlichen Leben, so heißt es glaube ich bei Instagram, ne, Kontakt hatte und ich hatte in den vorherigen Jobs immer mal Kontakt mit diesen Menschen. Ich hatte zwei Menschen, die waren Promis, sehr interessiert und super cool im Gespräch. Alle anderen waren bei aller Faszination es gewohnt, Fragen gestellt zu bekommen und viel zu senden. Irgendwann habe ich diese Beobachtung Prominenzbehinderung genannt. Sowohl wenn ich mit irgendjemandem einen intensiveren Kontakt hatte und der sich ein bisschen einseitig angefühlt hat, wie auch wenn es halt genau andersrum mal war oder wenn Menschen, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, mir auch wenig Fragen gestellt haben, aber ganz viel gesendet haben. Und ja, da bin ich immer noch so ein bisschen betroffen von und da will ich nicht hin. Deswegen, und das empfehle ich dir auch, werde ich jetzt noch mal ein bisschen weiterlesen. Das Buch, was ich gerade in der Hand habe, ist von Knauer Leben. Achtsam sprechen, achtsam zuhören, die Kunst der bewussten Kommunikation. Geschrieben hat das ein Zen-Meister, ich kann das aber nicht aussprechen, Thich Nhat Hanh ist, glaube ich, der Name. Google das, ja, also die Kunst der bewussten Kommunikation, achtsam sprechen, achtsam zuhören. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe die ersten Seiten gelesen, ist nicht groß, nicht lang, wahrscheinlich eine schöne Übersicht mit schönen, netten Impulsen. Ich gucke mal gerade 121, 103, 144, 144 Seiten. Meine Buchempfehlung für heute, obwohl ich nur kurz reingeschaut habe. Thema 2 ist mir gerade eingefallen, während ich hier gequatscht habe. Und zwar geht es da ums Schreiben. Das ist mir gerade aufgefallen, während ich von dem Roman, den ich schreiben wollte oder von dem ich als Kind immer geträumt habe, ihn mal zu schreiben. Als ich gerade davon erzählt habe, kam mir das Schreiben wieder in den Sinn. Am 4. Juni, und es ist nicht nur, wenn du es später hörst, ne, es geht mehr um das dahinter. Am 4. Juni werde ich operiert. Und im Zuge der Vorbereitung, der Diagnostik und was da alles jetzt so passiert ist, kam mir immer mal wieder dieses Thema Schreiben, parallel zu ein paar Begegnungen in der Welt der Fotografie. Die Begegnungen in der Welt der Fotografie waren Leute, die mir Blogger empfohlen haben, die mir gesagt haben, schau mal den Blog an und schau mal den Blog an. Und da war ich irgendwie total selig, weil dieses Thema Bloggen ja irgendwie verloren war. Und ich finde, sich mal hinzusetzen mit dem Laptop oder vielleicht auch mal mit dem Handy und mal so einen Blogbeitrag zu lesen, das hat was sehr, sehr Entspanntes. Manchmal treffen wir auch auf Blogbeiträge, wenn wir irgendwie googeln und Themen besprechen wollen und so. Aber mit KI und Co. nimmt das Googlen gerade ab und in der KI-Antwort, die in meinem Blog davon gelesen hat, ist nichts mehr so richtig von meinem Blog irgendwie enthalten, außer vielleicht die versteckte Information, aber nichts Persönliches mehr. Und genau in dieser Zeit erlebe ich, zuerst in der Welt der Fotografie, aber inzwischen auch irgendwie ein bisschen breiter gefächert, dass das Interesse fürs Bloggen massiv zunimmt wieder. Es gab Zeiten, da hatte ich den Lichtschachtsucher.de, das war auch ein Blog, da hatte irgendwie jeder vierte einen Blog und es war total schön, in den dann doch häufig auch sehr privaten Aufzeichnungen der Menschen zu blättern und zu lesen und so. Und das kommt gerade ein bisschen wieder. Und ich habe mich nur kürzlich, vielleicht kommt er noch hier in die Sendung, ich will aber jetzt gerade keinen Namen nennen, weil ich das noch nicht genau weiß, mit einem Blogger unterhalten, der genau das lebt und erlebt gerade. Und immer mehr habe ich gedacht, boah, irgendwie mal wieder bloggen wäre echt schön. Mir ist total bewusst, dass wenn du meinen Blog liest, bist du wahrscheinlich nicht wie hier einer von irgendwie Abertausenden, sondern vielleicht einer von 50 oder so. Zumindest ist das meine Vermutung. Vielleicht ist das auch irgendwie viel zu klein gedacht, aber das ist nicht so wichtig, sich mal wieder ganz in Ruhe mit geschriebenem Wort auszudrücken oder auch, wenn wir von der Welt der Fotografie sprechen, mal wieder Fotos zu zeigen in der Hoffnung, dass jemand diese Blogbeiträge vielleicht auf dem MacBook oder auf dem Tablet sich anschaut und man die Fotos ein bisschen größer sieht, als Instagram zum Beispiel sie normalerweise auf dem Handy anzeigt. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Und nachdem ich da so dieses Thema aufgemacht hatte, diese Gespräche geführt hatte auf dem Freundeskreiswochenende von Fotografie tut gut, wurden mir dann auch noch ein paar Blogger empfohlen und dann war ich schon irgendwie so angefixt und schraube seitdem so ein bisschen an einem kleinen Blog, der bei fotografietutgut.de sehr bald online gehen soll. Und dann kam diese Diagnose, die zu der OP geführt hat. Ich habe zwei relativ große, da ist nicht ganz klar, was das ist, wahrscheinlich Zysten im Kieferknochen an zwei verschiedenen Ebenen, also im Unterkiefer mittig und oben rechts im Oberkiefer. Die haben sich relativ breit gemacht, die müssen da raus, die werden wahrscheinlich 6 bis 8 Zähne kosten, der Prozess wird relativ groß werden. Ich werde vermutlich Knochen aus der Hüfte entnommen bekommen und so. Es ist ein relativ fürchterliches Prozedere und ehrlicherweise habe ich da auch echt Schiss vor. Dabei ist aber rausgekommen, dass ich nicht nur nach dieser Situation eine Woche oder zwei nicht so gut reden kann, sondern auch, dass meine Kiefergelenke, das müssen wir uns danach auch mal genauer anschauen. Und niemand hat gesagt, der Volk kann nicht mehr reden oder so, aber was mir dann so in die Gedanken kam, als Mischmasch zwischen weniger reden, mehr zuhören, mal wieder bloggen und so weiter und so fort, was ist denn eigentlich, wenn ich nicht mehr sprechen könnte? Nicht, dass das morgen ansteht und das ist ein Konstrukt in meinem Kopf, das ist mir durchaus bewusst und auch keine reale Angst, sondern so ein Gedankenspiel, was daraus geweckt wurde. Was ist denn, wenn ich morgen nicht mehr sprechen könnte? Wir Fotografieleute haben schon so oft überlegt, was ist denn, wenn ich morgen nichts mehr sehe? Aber was ist denn, wenn ich nicht mehr sprechen kann? Und darüber hat sich dann manifestiert, okay, ich mache den Blog auf. Jetzt habe ich mich dagegen entschieden, diesen Blog bei falkfrasser.com zu machen und habe mich dafür entschieden, diesen Blog bei fotografietutgut.de zu starten. Und somit auch gemeinsam mit dem Michael. So viel wie er kann, so viel wie er möchte und wir werden uns da ausleben, insofern wir denn die Zeit dafür finden. Und ich denke, zumindest für mich gesprochen, wird es den Teil geben, Fotografie tut gut und Leben tut gut. Wahrscheinlich eine ähnlichen Aufteilung wie hier, relativ viel Fotografie tut gut und immer mal was von Leben tut gut, aber das hat mir wirklich gut getan, dieses Blogging-Ding nochmal anzufassen in dem, was jetzt gerade auf mich zukommt. Und das, was da auf mich zukommt, ist das dritte Thema oder besser gesagt das geplante zweite Thema, nämlich mein Geburtstag und das, was auf mich zukommt. Eine ganz persönliche Geschichte, glaube ich auch. Etwas, was ich dir hinsende, wo ich mich freue, dass du mir gerade zuhörst. Diese OP findet am 4. Juni statt. Der 4. Juni ist der Freitag vor dem Pfingstwochenende. Das ist überhaupt nicht cool und macht mir auch ein bisschen Sorge, weil im Krankenhaus über Pfingsten ist die Besetzung dann so gut. Da habe ich so ein paar Erfahrungen auch aus meiner Zeit selber im Krankenhaus und im Aufwachraum und so. Ich hätte das gerne anders gehabt, aber es wird nicht anders funktionieren. Es ist verschoben worden von einem früheren Termin, weil eine große Tumor-OP quasi meinen OP-Platz bekommen hat. Und natürlich habe ich da auch überhaupt gar keine Argumentation gegen, weil auch wenn das eine große Nummer wird, vor der ich Schiss habe, ist natürlich eine Tumor-OP eine wichtigere Geschichte. So. Also sitze ich an diesem OP-Termin dort vor dem Pfingstwochenende und kurz vor meinem Geburtstag. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich am 9. Juni zu meinem Geburtstag im Krankenhaus liege, die ist relativ hoch. Und wenn ich nicht mehr im Krankenhaus liege, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte bei dem, was sie da vorhaben, dann wäre ich aber zu Hause und wäre sicherlich nicht in der Lage zu sprechen oder irgendwie zu genießen. Das hat mich in diesem ganzen Gedankenkonstrukt, das wir jetzt 35 Minuten schon besprechen, auf diese Geburtstagskiste gebracht. auf diese Situation, dass ich hochwahrscheinlich, zumindest nicht mit großen Schmerzen, weil ich meine, ich kenne die Welt der Schmerzmedikamente ganz gut und glaube, das kriegen wir hin, dass ich da nicht mit starken Schmerzen liege, aber ich werde irgendwo rumliegen, relativ erschossen sein, mit großen Wunden im Mund, ohne die Möglichkeit zu sprechen, mit einer Aussicht auf oder einem Erleben von, ja, das Größte ist geschafft, aber da müssen ja noch Implantate rein und so. Ich möchte ja sehr bald wieder aussehen wie ein Mensch. Das heißt, ich werde in so einer Zwischenwelt aus geschafft und es kommt noch was irgendwie da liegen. Und in dieser Situation werde ich Geburtstag haben. Und da kommt wieder so ein Ding, wo ich mir an die eigene Nase fassen muss und seit einigen Jahren jedes Jahr an die eigene Nase fasse. Wie gut bist du mit Geburtstagen? Ich bin unfucking fassbar schlecht da drin, mir Geburtstage zu merken. Und unfucking fassbar schlecht da drin, jeden Tag nachzuschauen, wer hat denn wann Geburtstag. Und bin auch noch so ein bisschen in den Jahren, in denen Facebook so das der eine Ort war, wo wir alle waren, da war es ja irgendwie einfach. Da konnte ich gucken, wer hat denn heute Geburtstag und so. Und manchmal denke ich auch noch dran, heute da mal zu schauen und so. Aber ich habe gar keinen Geburtstagskalender. Und ich habe auch die wenigsten Geburtstage in meinem Smartphone eingetragen und irgendwie würde ich das gerne mal ändern. Aber wie? Und ändern würde ich das gerne, weil ich, nachdem ich ganz viele Jahre mich damit entschuldigt habe, dass es ja eigentlich gar nicht so wichtig ist, festgestellt habe, dass es ganz schön ist, wenn andere an mich denken. Und ob das jetzt Menschen sind, von denen ich ganz lange nichts gehört habe, ob das ganz enge Freunde sind, Hörerinnen, Hörer, Bekannte, Menschen, von denen ich noch nie gehört habe, ich sitze an meinem Geburtstag da und denke mir, wenn ich die ganzen Glückwünsche, die so im Social Media, E-Mails, was auch immer reinkommen, mein Gott, was seid ihr alle süß. Was ist es schön, von dir zu hören. Wir haben, wenn ich nicht gerade im OP liege, uns irgendwie angewöhnt, an solchen Tagen irgendwie in die Therme zu fahren, so eine ganz intensive Auszeit zu nehmen, wenn du dann aber abends das Handy anmachst in so einer tiefen Entspannung und es ballert irgendwie 100-mal hier, 50-mal da, 10-mal da. Super krass. Es ist so schön und dann denke ich mir, ihr seid so krass, ihr gratuliert mir, obwohl ich vermutlich nur dreien von euch gratuliert habe. So oft verchecke ich Geburtstage. Und da möchte ich irgendwie versuchen, besser zu werden, möchte dir das so ein bisschen als Impuls hingeben, vielleicht auch ein bisschen Rückmeldung erfragen, wie, was empfindest du zu Geburtstagen? Das ist für mich einfach so eine Erkenntnis mal wieder. Vor allen Dingen, weil ich ja dann an diesem 9. Juni 2025 vermutlich da liegen werde und mein Unterhaltungspunkt wird in weiten Teilen mein Smartphone sein. Und was wird da passieren? Ich werde da nicht groß sprechen können, aber was wird da passieren? Der eine oder die andere von euch werden mich denken. Vielleicht kommt auch irgendwie, weiß ich nicht, ne, ich meine Freundeskreis, Familie, vielleicht schickt einer einen Brief oder irgendwas, also jetzt keine Bestellung, ne, sondern irgendwas kommt ja dann immer irgendwie doch noch zur Tür rein an den Geburtstagen. Und dann denke ich so oft, hey, das ist ganz schön schlecht, was du da mit den Geburtstagen machst. Und das soll nicht eine Selbstgeißelung sein, sondern so ein bisschen die Motivation, die Dinge zu verändern. Und ich glaube, das ist auch so der Kern der Sendung heute. Ich möchte dir quasi heute meine kleinen Baustellen hinlegen und gleichzeitig so die ersten Lösungsansätze und die ersten Gedanken und habe ein bisschen die Hoffnung, erstens, Gruppentherapie, ne, selber ein bisschen besser damit klarzukommen. Zweitens, vielleicht einen Impuls ausgegeben zu haben, der dir hilft, besser mit diesen Dingen klarzukommen. Also lass uns mehr, tiefer, habe ich noch gar nicht gesagt, wichtigstes Ding, Doppelpunkt, ehrlicher und transparenter miteinander kommunizieren. Lass uns üben, ein bisschen besser zuzuhören. Und ich glaube, dann ist die Welt echt schon ein ganzes Stück schöner. Das war's für heute. 39 Minuten und 5 Sekunden an der Stelle. Hab eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Sowohl bei Leben tut gut, natürlich aber auch bei Fotografie tut gut, weil das kommt nächsten Freitag schon wieder. Unser neues Projekt 60 Minuten hat mich wirklich intensiv erwischt. Vielleicht hast du Lust, da reinzuhören. Und ich glaube, dieses 60-Minuten-Projekt, weil es ganz viel mit Wahrnehmung zu tun hat, ist auch was für dich, wenn du vielleicht gar nicht fotografierst. Gut, also ich wünsche dir eine schöne Zeit und habe noch ein paar Zitate hier auf meinem Zettelchen, die gut zum Thema heute passen. Wenn du Bock hast, hör noch ein paar Minuten zu. Und mach dir dann einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und vielleicht suchst du dir Menschen, dem du mal wieder zuhören kannst. Rainer Maria Rilke hat gesagt, Zuhören ist vielleicht die größte Gabe, die wir einem anderen Menschen machen können. Stephen Covey hat gesagt, die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sie hören zu, um zu antworten. Das ist eher so ein bisschen mahnend ist, ne? Anklagend fast. Worte können Fenster sein oder Mauern, von Marshall Rosenberg. Es ist nicht wichtig, viele Worte zu machen, es ist wichtig, die richtigen Worte zu finden. Habe ich keinen Absender, keinen Urheber, weiß ich nicht, von wem das kommt. Und der Autor des Buches, Thich Nhat Hanh, boah, wenn ihr wisst, wie das ausgesprochen wird, helft mir bitte weiter. Wer zuhört, ohne zu bewerten, schafft viel Raum für Vertrauen. Mag ich auch total. Sokrates, auch voll geil. Sprich, damit ich dich sehe. Und jetzt kommt was richtig Verrücktes zum Schluss. Ich kommentiere das nachher auch nicht mehr. Ich habe an dieser Stelle ChatGPT gefragt, weil ich keine anderen Zitate mehr im Sinn hatte und ich wollte noch eins, zwei haben. Und dann kam dieses Zitat. In einer Welt voller Stimmen ist das aufmerksame Ohr ein Geschenk. Autor Falk Frasser. Ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe, ob ich das gesagt habe. Es war stark verwirrend, meinen Namen in dieser Aufzählung zu lesen zwischen 5, 6 anderen. Deswegen lasse ich das mal so stehen. Die neue Welt der KIs. Hab eine gute Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke, dass du mir zugehört hast. Ciao, ciao. When I open my eyes, hope that you're by my side.